Den heutigen Predigttext finden wir in 2. Könige 5 und ich lese auszugsweise die Verse 1 bis 3 und 9 bis 14. Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hochangesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streitscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war. Und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten von Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. In Verse 9 bis 14. So kam Naeman mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wirst dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig und ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er werde zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stelle fahren und so den Aussätzigen befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alle Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein.
Liebe Gemeinde, alle 4 Kerzen brennen, und damit kommt die symbolische Zeit des Wartens auf die, neigt sich ihrem Ende entgegen. Wir warten auf die Geburt Jesu, wie sie vor 2000 Jahren geschehen ist. Und Jesus, ein Mensch, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Und aus historischen Texten, wie zum Beispiel der Bibel, wissen wir, dass Jesus eine höchst provokante Person war. In seiner Erdenzeit schlug ihm nicht nur Anerkennung entgegen, sondern eben es gab auch viele Menschen, die er sehr in Aufruhr gebracht hat. Und das waren zum Beispiel die Schriftgelehrten und Pharisäer, die jüdischen Religionsführer der damaligen Zeit. Und er hat sie stark herausgefordert. Und so wie es viele Menschen gab, die ihn verehrten und ihm nachfolgten, wie seine Jünger zum Beispiel, gab es Menschen, die ihn zutiefst verachteten. Und dazu gehörten auch die Schriftgelehrten. Und das war so, weil er sehr vieles in Frage stellte, was in ihren Augen einen echten Juden auszeichnete. Zum Beispiel die Reinigungsvorschriften, die Haltung des Sabbats und ähnliches. Und so eine Situation haben wir eben auch in der Lesung gehört und ich möchte sie nochmal auszugsweise wiederholen. Lukas 4, Verse 24 bis 29. Er, also Jesus, aber sprach: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt willkommen ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, so dass eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als nur nach Sarpeter im Gebiet von Sidon zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, und keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman, der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt, als sie dies hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn bis an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, um ihn hinabzustürzen. Was genau an dieser Aussage war so abstoßend und unvorstellbar, dass die Juden sogar bereit waren, ihn zu töten? Jesus verwendet in diesem Beispiel 2 Fälle aus dem Alten Testament und stellt durch diese beiden Beispiele den Unglauben der anwesenden Juden bloß. Sowohl die Witwe als auch Naaman zeichnete aus, dass sie völliges Vertrauen hatten, weil die Wunder, die ihnen widerfahren sind, hatten keine Wunder als Grundlage. Ja, sie mussten sich wirklich daran klammern, dass Gott helfen kann. Und das Zweite, was eigentlich das noch Entscheidendere war, was die Juden so in Aufruhr gebracht hat: Jesus erwähnt hier 2 Heiden im Alten Testament, denen Gnade widerfährt. Und das war für die Juden unvorstellbar. Wie kann Gott seine Gnade den Heiden geben? Obwohl sie doch eigentlich das auserwählte Volk sind. Sie hatten doch den Exklusivitätsanspruch. Sie waren diejenigen, die Gott erwählt hat. Ihnen galt Gottes Gnade. Und damit überschreitet Jesus eine Grenze, die in ihren Augen unauflösbar war. Eine Grenze zwischen Juden und zwischen Heiden. Heiden, Menschen, die von der Abstammung nicht Juden sind, so wie wir. Und eigentlich können wir uns vorstellen, stand so ein bisschen die Frage im Raum, war der Heiland doch für die ganze Welt geboren und nicht nur für die Juden? Wie konnte das sein? Und dieser herausfordernden Frage wollen wir uns heute anhand der Begebenheit von Naaman auf den Grund gehen. Wir werden am Ende der Predigt sehen, wie diese Begebenheit aus dem Alten Testament sehr gut zu unserer Adventsreihe zu Johannes dem Täufer passt und somit auch sehr gut zu Weihnachten passt. Seien Sie gespannt. Das Thema für die heutige Predigt soll lauten Gnade ohne Grenzen. Gnade ohne Grenzen. Aber bevor wir uns dem Text aus 2. Könige 5 im Detail zuwenden, wollen wir uns einen ganz kleinen Überblick über den historischen Zusammenhang, den Kontext verschaffen. Dass wir wissen, womit haben wir es zu tun, wer hat mit wem interagiert. Aus Vers 2 des Predigttextes erfahren wir, dass sich Israel, also das Nordreich Israels, im Krieg mit Syrien oder in manchen Übersetzungen auch Aram genannt befindet. Und Israel ist nicht nur im Krieg mit ihnen, sondern sie unterliegen sogar. Wir lesen, dass infolge einiger Streifzüge Gefangene weggeführt werden. Also es sind Niederlagen zu verzeichnen. Vermutlich war der Herrscher Syriens zu dieser Zeit Ben-Hadad II. Und der König in Israel war Joram, der Sohn Ahabs, der vielleicht einigen etwas sagt. Und wie auch alle Könige vor ihm im Israel, war auch Joram ein gottloser König. Es gibt im Nordreich keinen einzigen König, der eine positive Bilanz hat. Sie waren alle gottlos und lehnten Gottes Maßstäbe ab. Joram war sich durchaus bewusst, dass es einen Gott gibt. Er wusste von seiner Existenz. Er hat auch immer wieder erlebt, wie Gott gewirkt hat. Aber in seinem eigenen Leben spielte Gott keine Rolle. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum das Verhältnis zwischen Elisa, dem Propheten im Nordreich, und dem König Joram sehr angespannt war. So sagt Elisa zum Beispiel in 2. Könige 3, Vers 13 zu dem König: Was haben wir miteinander zu schaffen? Ja, das ist eine sehr interessante Situation, wo er den König bloßstellt und er sagt: Was haben wir miteinander zu tun? Wir haben nichts gemeinsam. Aber Joram muss begreifen, dass Gott sehr wohl ernst zu nehmen ist. Es ist nicht egal, ob ich Gott ernst nehme oder nicht. Es ist nicht egal, ob ich nur von seiner Existenz weiß oder ob sie für mich alles bedeutet. Und das zeigt auch der erste Vers in unserem Predigttext. Da steht nämlich, dass Gott den Syrern Sieg gegeben hat. Ja, es war nicht nur so, dass die Syrer aufgrund ihrer guten Strategie erfolgreich waren, sondern Gott selbst hat gesagt, ich lasse die Syrer gewinnen. Und wir wissen aus der Geschichte Israels, dass Gott die unmöglichsten Siege geschenkt hat in Israel. Ja, ganz wenig gegen ganz viel. Allein das Buch Josua ist eine Erzählung davon, wie Gott Sieg schenkt. Und hier lesen wir von Niederlagen. Und die sind begründet, dass Gott es so schenkt. Gott ist nicht nur ein Gott Israels, sondern ein Gott der ganzen Welt. Gott dirigiert die Weltgeschichte. Er kann Sieg schenken, er kann auch Niederlage schenken. Und wir werden im Folgenden noch sehen, dass dieses Handeln Gottes nicht nur Auswirkungen auf die Weltgeschichte hat, sondern sehr wohl auch auf die Schicksale einzelner Menschen. Nachdem wir uns diesen großen Überblick verschafft haben, wollen wir uns jetzt 2. Könige 5 zuwenden. Und ich lese zu Beginn noch einmal die Verse 1 bis 8. Und dort werden wir zunächst einmal auf die Gegenseite geführt, nämlich auf die Seite der Syrer. 2. Könige 5, ich lese die Verse 1 bis 8. Die ersten drei Verse haben Sie auch auf dem Gottesdienstzettel. Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Syrien, war ein großer Mann vor seinem Herrn und angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern Sieg gegeben und der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Und die Syrer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Und sie diente der Frau Naamans und sie sprach zu ihrer Herrin: Ach, wäre doch mein Herr vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sprach: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sprach der König von Syrien: Geh, zieh hin, und ich will an den König von Israel einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich 10 Talente Silber und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Und er brachte den Brief zum König von Israel und er lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Mann von seinem Aussatz zu befreien? Aber gewiss, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass an mir sucht, Streit zu führen. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Die Hauptfigur unseres heutigen Predigttextes heißt Naaman. In manchen Übersetzungen steht auch Naaman. Es gibt verschiedene Schreibweisen. Vielleicht werde ich sie ab und zu mal durcheinander mischen, aber Sie wissen, wer gemeint ist. Wir erfahren über ihn, dass er der Heeroberste des Königs von Syrien ist. Und der Begriff Heeroberster oder auch Heerführer wurde eigentlich für den ranghöchsten Offizier einer Armee verwendet. Das heißt, er war eigentlich ganz oben in der Erfolgskette. Höher ging nicht, dann wäre er König. Und da die Macht und Durchsetzungsfähigkeit von damaligen Völkern maßgeblich durch die militärische Stärke bestimmt wurde, können wir davon ausgehen, dass er nach dem König der mächtigste Mann im Land war. Er war die rechte Hand des Königs. Er hatte erreicht, was sich viele erträumten, und er bewies in seiner Position außerordentliche Kompetenz. Ja, er war in seiner Stellung sehr erfolgreich, er hatte sich bewährt und war deswegen vor dem König angesehen und sicherlich auch vor dem ganzen Volk. Er wird nämlich Kriegsheld genannt, und was für ein Volk liebt nicht ihren Kriegsheld, der Sieg und Erfolg für das Volk bringt. Und vermutlich war er ein sehr guter Stratege, weil er das Heer so ein bisschen dirigiert hat als Heerführer und wusste, wo er wen hinstellen musste, um erfolgreich Sieg zu führen. Und Schlachterübersetzung umschreibt das mit gewaltig und tapfer, was sehr treffende Beschreibungen für einen Kriegshelden sind. Naaman hatte eine Frau, er war sehr wohlhabend und einflussreich. Das sehen wir zum Beispiel an seiner Position, die er vor dem König hatte. Wir sehen es daran, dass er Diener hat, das lesen wir in Vers 2. Er hat sehr viel Reichtum, das lesen wir in Vers 5, wo seine Gaben aufgelistet werden, die er mitnimmt, um seinen Aussatz zu bezahlen, um ihn loszuwerden. Kurz zusammengefasst können wir sagen, Naaman war ein Mann, der alles hatte. Er hatte einen guten Job, er war erfolgreich in diesem Job, er hatte Ansehen vor dem König, wahrscheinlich auch vor dem ganzen Volk, er hatte eine Frau, er hatte Diener, er hatte Wohlstand und er hatte Aussatz. Ja, Sie haben richtig gehört, im Leben von Naaman lief nicht alles glatt. Trotz dieser langen Erfolgsgeschichte, die er verzeichnen konnte, trotz all dem, was er hatte und was er erreicht hat, gab es dieses eine große Aber, was über seinem Leben stand. Aber er war aussätzig. Und Sie wissen vielleicht, dass ein Aber einen unangenehmen Nebeneffekt hat. Ja, ich kann etwas sagen und dann kommt ein Aber und sofort wird alles Vorhergesagte entwertet. Ja, dieses Aber streicht quasi alles vorher einmal durch. Und dann geht's weiter. Wir meinen das häufig nicht so, aber so indirekt hat es diese Bedeutung. Ja, Sie haben es gemerkt. Und so war es auch bei Naaman. Trotz all dem Wohlstand, trotz der Anerkennung, legte sich der Aussatz wie ein dunkler Schatten über sein Leben. Hier halfen ihm nicht seine Stellung, hier half ihm auch nicht sein Ansehen und hier konnte er sich auch nicht mit Geld von loskaufen. Es war ein dunkler Schatten über seinem Leben. Um die Tragweite dessen ein bisschen besser zu verstehen zu können, wollen wir uns ganz kurz damit beschäftigen, was ist Aussatz? Was haben die Menschen damals unter Aussatz verstanden? Im Griechischen gibt es das Wort Lepros, das heißt wörtlich so viel wie schuppig oder rau. Und von daher kommt auch der uns bekannte Krankheitsname Lepra. Ja, das kennen wir vielleicht. Und in der Bibel ist Aussatz ein sehr weit gefasster Begriff. Er fasst nämlich verschiedene Arten von Hautkrankheiten. Deswegen ist es auch schwierig, genau zuzuordnen, er hatte genau diese Art von Krankheit, wenn von Aussatz gesprochen wird. Es kann einmal die Hansensche Krankheit bezeichnen. Das kennen wir auch unter Morbus Hansen oder Lepra. Das ist eine der schlimmsten Formen. Eine bakterielle Infektion mit sehr drastischen Folgen. Einmal konnte man das im Gesicht sehen, das war entstellt. Hände und Füße verstümmelten nach und nach und das Nervensystem wurde desensibilisiert. Also wirklich nach außen sehr sichtbare Zeichen, dass jemand eine unheilbare, sehr schwerwiegende Krankheit hatte. Leichtere Formen von Aussatz konnten auch Schuppenflechten sein. Die waren meist nicht ansteckend, hatten aber unangenehme Schuppen auf der Haut zufolge. Sie juckten häufig. Dadurch konnten auch offene Stellen in der Haut entstehen, was wiederum Möglichkeiten waren für Bakterien, sich einzunisten, für Entzündungen. Und die Krankheit konnte auch Gelenke und Organe befallen, was zu weiteren Einschränkungen führte. Und im dritten Buch Mose, in den Versen Kapitel 13 und 14, finden wir ganz klare Anweisungen für Israel, wie mit Aussatz zu verfahren war. Das ist ein festgelegtes Verfahren. Sobald der Verdacht auf Aussatz auftrat, erfolgte eine Überprüfung durch den Priester. Wenn nach dieser Erstüberprüfung keine Entwarnung gegeben werden konnte, wurde die Person 7 Tage in Quarantäne gesteckt, dann wurde weiter untersucht. Wenn danach keine Besserung war, wenn das zu sehen war, wurden weitere 7 Tage Quarantäne verhängt und danach wurde die Entscheidung getroffen, rein oder unrein. Und falls das Urteil auf unrein fiel, hatte das drastische Konsequenzen für diejenige Person. Ein Leben in der Gesellschaft war nicht mehr möglich. Aufgrund der Unreinheit wurde sie ausgestoßen. Sie lebten häufig nur unter sich, außerhalb von Städten und mussten, wenn sie in Nähe von Menschen kamen, immer ausrufen, unrein, unrein, damit alle Menschen wussten, dieser Person darf ich mich nicht nähern. Das heißt, soziale Interaktion mit Menschen, die gesund waren, war nicht mehr möglich. Ein Beispiel dafür lesen wir in Markus 1, Vers 40 und folgende. Da finden wir einen Fall, wo Jesus so einem Menschen begegnet. Da Naaman allerdings kein Jude war, wurde er natürlich nicht anhand der jüdischen Reinigungsvorschriften beurteilt. Und deshalb war sein sozialer Kontakt zu Mitmenschen nicht eingeschränkt. Sonst hätte er seine Funktion als Heeroberster auch nicht wirklich ausführen können. Er war vor dem König, er war vor dem Herr, er trat immer mit Menschen in Kontakt. Das war, weil er eben nicht nach jüdischen Vorschriften beurteilt wurde. Vermutlich war er deswegen auch nicht ansteckend, aber noch nicht ansteckend. Wir wissen nicht, in welchem Stadium seine Krankheit war. Wir wissen auch nicht, welche er genau hatte. Aber eins wissen wir, und das verband eigentlich die meisten Aussatzarten. Sie waren normalerweise unheilbar und sie stellten enorme Einschränkungen dar. Und wenn man nicht ansteckend war, dann sah man es zumindest, dass man aussätzlich war. Und das war auch nicht angenehm. Das war das große Aber in seinem Leben. Andere Feinde zitterten vor ihm, auch Heere wichen vor ihm, aber dieser an ihm haftende Feind, für ihn war er ein wehrloses Opfer. Bei dieser Krankheit gab es menschlich gesehen keine Lösung für ihn. Es stellte für ihn eine unüberwindbare Grenze dar, und das ist unser erster Punkt für heute. Ein unlösbares Problem. Ein unlösbares Problem. Diese eine Sache in seinem Leben konnte Naaman allein nicht in den Griff kriegen. Wir können uns gut vorstellen, dass er vermutlich alle anerkannten Ärzte des Landes aufgesucht hatte, auch die, die nur der König kannte. Aber seine Lage scheint aussichtslos. Und ausgerechnet da tritt die Dienerin seiner Frau auf den Plan. Ein kleines Mädchen, das Naaman bei einem seiner Kämpfe gefangen mitgeführt hatte. Eine Art Geisel, eine Gefangene. Wir wissen nicht viel über dieses kleine Mädchen. Wir kennen ihren Namen nicht, wir kennen ihre genaue Herkunft nicht. Wir wissen nicht, ob ihre Eltern vielleicht getötet wurden infolge dieses Angriffs oder ob die Eltern noch lebten. Wir wissen nicht genau, wie alt sie war, aber vermutlich war es kein kleines Mädchen mehr, sondern vielleicht im Teenie-Alter. Aber was wir hier über sie erfahren, ohne ihren Namen zu kennen, ist ihr großes Mitgefühl für ihren Herrn. Wir müssen uns vorstellen, sie ist eine Gefangene in dem Haus von Naaman. Sie dient seiner Frau, ihm wahrscheinlich teilweise auch. Und wir lesen hier, wie sie Mitgefühl hat für ihren Herrn, obwohl sie seine Gefangene ist. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie vielleicht gut behandelt wurde von Naaman und seiner Frau, dass es ihr gut ging. Trotzdem war sie eine Gefangene. Das müssen wir immer im Kopf haben. Und sie leidet nicht nur mit Naaman, sondern sie kennt vielleicht sogar die Lösung für sein Problem. Nämlich, sie weiß, dass es in Israel einen Propheten gibt, das ist Elisa. Und sie meinte, der kann den Aussatz heilen. Wenn mein Herr, also Naaman, doch bei diesem Propheten wäre. Und was macht dieses kleine Mädchen darin so gewiss? In der Lesung erst haben wir gehört, in Lukas 4, Vers 27, dass es in Israel zu der Zeit von Naaman viele Aussätzige gab. Und keiner von ihnen wurde geheilt. Also es ist gut denkbar, dass das Mädchen niemals erlebt hat, wie Elisa oder ein anderer Prophet einen Aussätzigen geheilt hat. Und trotzdem ist sie sich sicher, wenn Naaman zu diesem Propheten gehen würde, würde er geheilt werden. Und dazu kommt ja, da kommt ja noch dazu, dass Naaman ein Heide war. Selbst wenn sie davon gehört hätte, dass Juden geheilt worden wären von ihrem Aussatz, Naaman war ein Heide. Wie kamen sie auf die Idee, dass Gott einem Heiden durch Elisa heilen würde? Wir wissen nicht genau, wo ihre Überzeugung herkam, aber ihr Rat zeugt von ihrem großen Vertrauen in die Macht Gottes. Naaman hingegen kennt diesen Gott nicht. Für ihn ist der Gott Israels wahrscheinlich wie jeder andere Gott eines anderen Volkes. Ein Gott von vielen. Jedes Volk hat seine eigenen. Die Syrer selbst hatten auch ihre Götter. Sie erkannte Gott nicht persönlich, den Gott Israels. Aber wir lesen, dass er bereit ist, diese Chance zu ergreifen. Er geht sofort zu seinem König und berichtet ihm von diesem Vorschlag seiner Magd. Und irgendwie scheint doch eine Lösung greifbar zu sein. Endlich wieder etwas Hoffnung. Endlich wieder etwas, woran man sich festhalten kann, was Besserung bringen kann. Und sein König ist bereit, diesen Weg mitzugehen. Er stellt ihn von seiner Arbeit frei, er erlaubt ihm, nach Israel zu reisen. Ja, und er gibt ihm sogar einen Brief mit, also ein königliches Sendschreiben für den König Israels, seinen Knecht Naaman aufzunehmen und seinem Anliegen nachzukommen. Das lesen wir in den Versen 5 und 6. Da sprach der König von Syrien, geht sie hin, und ich will an den König von Israel einen Brief senden. Und er ging hin und nahm mit sich diverse Reichtümer und brachte den Brief zum König von Israel. Und der Brief ist aber nicht so zu verstehen, dass der König von Syrien wirklich den König auffordert, den Aussatz zu heilen, weil die Magd hatte explizit gesagt, es ist ein Prophet da. Aber vermutlich können wir annehmen, dass der König von Syrien gedacht hat, ein halbwegs vernünftiger Prophet in Israel wird irgendwie mit dem König verbunden sein. Der König ist verantwortlich für das Volk, er wird wissen, wo der Prophet ist und wer der Prophet ist. Deswegen adressiert er zunächst den König und sagt ihm, heile du den Aussatz im Sinne von, zeige meinem Naaman, wo er hingehen soll, um geheilt zu werden. So müssen wir das verstehen. Und Naaman macht sich auf den Weg und wir sehen, dass er eine sehr stattliche Bezahlung mitnimmt, um seine Heilung angemessen zu bezahlen. Und wenn wir das Ganze in für uns gängige Einheiten umrechnen, dann ergeben sich ungefähr, je nachdem, welche Werte man anlegt, 340 Kilogramm Silber und 68 Kilogramm Gold. Und wenn man das in aktuellen Goldpreis umrechnet, kommt man auf 150.000 Euro für Silber und 2,3 Millionen für Gold. Ja, also für uns heute sehr viel Geld, damals waren das auch sehr viel Geld, was er mit sich umgetragen hat. Und es war auch schwer, deswegen fuhr er auch mit Wagen und Pferden und viel Gefolge. Also er nimmt sehr, sehr viel Reichtümer mit und das zeigt, wie wichtig ihm diese Sache ist, wie dringend er von seinem Aussatz geheilt werden möchte. Er war bereit, jeden Preis zu zahlen, wenn dadurch der Aussatz weg wäre. Und Naaman kommt jetzt zu dem König von Israel und legt ihm diesen Brief vor. Und wir können uns die Reaktion des Königs von Israel bestimmt sehr gut vor Augen malen. Da kommt ein Mann und legt einen Brief vor, wo der König aufgefordert wird, einen Menschen von Aussatz zu heilen. Und der König von Israel wusste sehr wohl, was Aussatz war und dass es eine unheilbare Sache war. Und das zeigt auch seine Reaktion. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich Gott, um zu töten und lebendig zu machen, einen Menschen von Aussatz zu heilen. Ja, es zeigt, wie menschlich gesehen es wirklich unmöglich war, Aussatz zu heilen. Es ist ein unlösbares Problem. Und das Zerreißen von Kleidung war damals ein Ausdruck von tiefer Trauer und Leid. Der König deutet zwar an, dass es Gott wohl möglich wäre, den Aussatz zu heilen, aber so wirklich an Gott glauben tut er nicht. Das hatten wir vorher schon gesehen. Und somit droht das Projekt für Naaman bereits an dieser Stelle zu scheitern. Wäre da nicht der Prophet Elisa, der durch uns unbekannte Quellen von dieser Szene mitbekommt? Und er fordert den König auf, schickt diesen Naaman doch zu mir. Und Naaman zieht weiter und er ahnt nicht, dass ihn jetzt für sein unlösbares Problem eine undenkbare Lösung erwartet. Und das ist der zweite Punkt, den wir uns jetzt vornehmen wollen, eine undenkbare Lösung. Und dazu möchte ich gerne die Verse 9 bis 12 nochmal lesen. Die haben Sie auch wieder auf Ihrem Gottesdienstzettel. Und Naaman kam mit seinen Pferden und mit seinen Wagen und hielt am Eingang des Hauses Elisas. Und Elisa sandte seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder werden und du wirst rein sein. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, siehe, ich hatte gedacht, er wird gewiss zu mir herauskommen und herzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen. Er wird seine Hand über die Stelle schwingen und zu den Aussätzigen heilen. Sind nicht Abana und Papa die Flüsse von Damaskus besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich und zog weg im Grimm. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Der höchste Offizier der Syrer, der war sicherlich auch entsprechend gekleidet, zieht mit seinen Dienern, seinen Pferden, seinen Wagen, die voll beladen sind mit Reichtümern, zum Propheten Elisa. Er zieht zu seinem Haus, hält an, steigt ab wahrscheinlich von seinem Wagen. Was für ein Auftritt. Aber wie reagiert Elisa? Es wäre jetzt doch wohl mehr als angemessen, wenn er persönlich vor Naaman erscheint, sich verbeugt, ehrfurchtsvoll, alle Gesten der Form einhält und dann in einer feierlichen Handlung den hohen Offizier von den Syrern von seinem Aussatz heilt. Ja, das wäre doch jetzt sehr angemessen. So zumindest die Vorstellung von Naaman, das lesen wir in Vers 11 gelesen, aber Elisa zeigt sich nicht. Naaman kommt vor sein Haus, der Prophet kommt nicht raus. Elisa schickt nur einen Knecht. Was für eine Enttäuschung. Ein Knecht kommt ihm und sagt, bade dich im Jordan. Erstens empfängt ihn der Prophet nicht persönlich, sondern schickt nur einen Boten. Zweitens, Naaman kommt gerade an und wird gleich wieder weggeschickt, geh zu einem Fluss, der war ungefähr 40 Kilometer entfernt, und bade dich da 7-mal. Und drittens, er soll sich in einem Fluss baden, der vermutlich von der Wasserqualität sehr viel schlechter war als Flüsse, die er in Syrien hatte. Das hatte sich Naaman ganz anders vorgestellt. Die Heilung sollte etwas Besonderes sein, etwas Spektakuläres. Elisa sollte seinen Gott anrufen, sollte in einer förmlichen Handlung die Hand über die Stellen schwingen, wo Aussatz war, und danach wäre Naaman rein gewesen. Der Plan war bereits fertig in Naamans Kopf. Ja, er kam hin, hatte genaue Vorstellungen, aber die Reaktion von Elisa hat ihn auf allen Ebenen gedemütigt, weil er in keiner Weise auf seine Stellung als Offizier einging. Naaman versteht das nicht. Er versteht nicht, warum es so ein Weg sein muss. Er versucht es rein logisch zu verstehen und kommt zu dem Schluss, dass er sich genauso gut in seinen eigenen Flüssen baden kann. Und das sagt er natürlich nur, weil er davon überzeugt ist, dass das Baden in einem Fluss ganz sicher nicht die Lösung sein kann. Ja, er wird sich sicherlich gebadet haben. Und er weiß, dass Wasser allein da nicht hilft. Und damit verhöhnt er eigentlich Elisa und auch Elisas Gott, der letztendlich dahinter steht. Er versteht nicht, dass es hier eigentlich darum geht, dass er seinen eigenen Stolz und seine eigenen Erwartungen ablegen muss. Weil Gott hat nicht den Anspruch, unsere Erwartungen zu erfüllen. Das geht ihm vielleicht manchmal auch so. Wir haben Probleme. Wir kommen damit zu Gott, aber wir bitten ihn nicht nur, dass er hilft, sondern wir haben häufig schon die Lösung parat. Ja, wir schlagen ihm genau vor, ja so und so, Gott, könntest du es doch machen. Wir wissen eigentlich, wie es laufen müsste, uns fehlen aber so ein bisschen die Möglichkeiten, das umzusetzen. Und da kommt dann Gott ins Spiel und er fungiert als eine Art Wunschautomat. Aber Gott ist kein Wunschautomat. Verstehen Sie mich nicht falsch, wir dürfen Gott ruhig konkret bitten. Wir dürfen auch konkret für Handeln bitten in unserem Leben, aber wir dürfen nicht glauben, dass wir Gott vorschreiben können, wie er zu handeln hat. Und da fiel mir das Beispiel eines befreundeten Glaubensbruders ein, der hat vor einigen Zeit von schwierigen Umständen berichtet, die ihn und seiner Frau getroffen haben. Und sie suchten in der Zeit sehr häufig das Gebet und brachten das Problem vor Gott, aber haben ihm dabei immer wieder auch Lösungen vorgebracht. Und es änderte sich nichts. Das Problem löste sich nicht, Gott schien das Gebet nicht zu beantworten und irgendwann kamen sie zu dem Punkt, wo sie sagen mussten, so langsam wissen wir nicht mehr, was wir Gott vorschlagen sollen. Und das war der Punkt, wo Gott gehandelt hat. Und zwar ganz anders, als sie es ihm vorgeschlagen hatten. Und es war im Nachhinein der beste Weg. Es war nicht der schönste Weg, aber auf lange Sicht war es der beste Weg. Und sie mussten zu dem Punkt kommen, wir wissen nicht mehr, was wir noch vorschlagen sollen. Und dann hat Gott gewirkt. Und diese Lektion muss auch Naaman lernen. Naaman ist sauer und er steht kurz davor, wieder nach Syrien zurückzugehen. Er wollte die Chefarztbehandlung und wer kommt? Der Assistent. und wieder sind es Diener, die Naaman in die richtige Richtung weisen müssen. Und trotz der undenkbaren Lösung für sein unlösbares Problem wird Naaman nun ein unfassbares Wunder erleben, was alle Grenzen seiner Vorstellungskraft übersteigt. Und das ist unser dritter Punkt, ein unfassbares Wunder. Ich lese die Verse 13 bis 15. Da traten seine Knechte herzu und redeten zu ihm und sprachen: Mein Vater, hätte der Prophet etwas Großes zu dir geredet, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Bade dich und du wirst rein sein. Da stieg er hinab und tauchte sich im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er war rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, der kam und trat vor ihn und sprach: Sieh doch, ich erkenne, dass es auf der ganzen Erde keinen Gott gibt als nur in Israel, und nimm nun doch ein Geschenk von deinem Knecht. Was würde Naaman nur ohne seinen Diener tun? Vermutlich wäre er unverrichtete Dinge wieder in sein Heimatland gezogen und hätte nie erlebt, wie sein Aussatz geheilt wurde. Im Gegensatz zu dem kleinen israelischen Mädchen können wir annehmen, dass die Knechte von Naaman nicht aus Glauben ihm diesen Rat gegeben haben, sondern eher pragmatisch gedacht haben. Jetzt sind wir schon mal hier, jetzt hast du einen konkreten Vorschlag, was du tun kannst, mach es doch, versuch es doch wenigstens, schluck deinen Stolz für einen Augenblick runter, warum sollten wir diese Chance verstreichen lassen? Die Möglichkeit, dass sich was ändert, reichte aus, sie zu diesem Rat zu bewegen. Und lassen Sie uns diesen Vorgang der Heilung einmal genauer betrachten. Naaman sollte in den Jordan hineingehen, sollte sich 7-mal untertauchen und dann sollte er geheilt sein. Eigentlich ganz einfach. Stellen wir uns vor, wie Naaman seine prächtigen Gewänder ablegt. Vielleicht tauchten jetzt die ganzen Stellen erstmal auf, die von Aussatz befallen waren, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat, weil er sie gut verdeckt hatte. Er geht in den Fluss hinein und als er eine geeignete Tiefe erreicht hat, beginnt er sich unterzutauchen. Vielleicht wirft er vorher noch zweifelnde Blicke nach links und rechts, guckt auch keiner, der komisch gucken, denken könnte, der das befremdlich finden würde, ein hoher Offizier taucht sich in einem Fluss unter. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich überzeugt war. Gerade eben wollte er noch nach Hause gehen. Seine Diener mussten ihn überreden, doch es zu versuchen. Ich glaube nicht, dass er erwartet hat, dass sich was tut. Er taucht sich unter, guckt vielleicht an seinem Körper hinunter, alles beim Alten. Keine Veränderung. Und trotz weiterhin positiven Befund von Aussatz wiederholt er den Vorgang, weil er taucht sich am Ende 7-mal unter. Und ich glaube nicht, dass er es 7-mal machen würde, wenn er nach dem 3. Mal bereits eine Heilung sehen würde, wenn alles weg wäre. Jedes Mal taucht er sich wieder unter und wir können nur erahnen, was für ein Potpourri an Gefühlen in Naaman herrschte. Vielleicht war doch ein Funke Hoffnung da, jedes Mal, wenn er hochkam und guckte, dann aber wieder die Enttäuschung, alles beim Alten, vielleicht auch ein bisschen Überheblichkeit, ja, ich hab's doch gewusst. Aber nach dem 7. Mal, da geschah das Unfassbare. Der Aussatz war weg. Der Schreiber gebraucht diese Formulierung wie das Fleisch eines jungen Mannes. Also wirklich keine Spur mehr von Aussatz. Alles weg, alles rein. Was die Ärzte über Jahre nicht geschafft hatten, jetzt ist es vollbracht. Er war vollständig geheilt. Wir wollen uns jetzt die Frage stellen, warum sich Naaman genau 7-mal untertauchen musste. Ja, warum waren es 7? Warum war es nicht 1-mal? Warum nicht 3-mal? Warum nicht 10-mal? Ja, warum 7-mal? Zum einen wird dadurch das Vertrauen Naamans auf die Probe gestellt. Hätte sein Stolz gesiegt und er wäre nach dem 3. Mal wieder umgekehrt, wäre er vermutlich nicht geheilt worden. Außerdem wird dadurch die Allmacht und Souveränität Gottes hervorgehoben. Naaman wollte eine Heilung nach seinen Vorstellungen und Gott zeigt ihm, es geht nur nach meinen Vorgaben. Und das zeigt auch die Zuverlässigkeit von Gottes Aussagen. Gott hat gesagt, durch Elisa, tauch dich 7-mal unter. Und Naaman taucht sich 7-mal unter, danach wurde er geheilt. Gottes Aussagen sind präzise und richtig, wir dürfen sie beim Wort nehmen. Und auch wir dürfen mit Gottes Allmacht rechnen. Wenn wir ihm vertrauen, werden wir nicht enttäuscht werden. Es wird nicht immer laufen, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir seinen Wegen folgen, dann werden wir nicht enttäuscht werden. Unsere egoistischen Vorstellungen, die werden sehr wohl enttäuscht. Aber Gott ist auch nicht, ist auch nicht Gottes Ziel, unsere egoistischen Vorgaben zu erfüllen. Das macht Jesaja in Jesaja 55 sehr, sehr gut deutlich, wo eigentlich Gott spricht: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wer ist der Mensch, dass er meinen könnte, zu denken wie Gott oder ähnlich zu denken wie Gott, es besser zu wissen als Gott? Gott ist so viel höher als wir. Und als letztes hat die Zahl 7 in der Bibel auch eine besondere Bedeutung. Ja, wir wollen jetzt keinen Exkurs über Zahlenlehre machen, aber im Allgemeinen hat die Zahl 7 die Bedeutung der Vollkommenheit. Und somit symbolisiert das siebenmalige Untertauchen die vollständige Heilung, die Vollständigkeit der Heilung. Wir wollen da nicht zu viel hineinlegen, aber es ist eine Randinformation, die ganz interessant ist, warum es siebenmal waren. Und Naaman hat am eigenen Leib erlebt, wie die Gnade Gottes in seinem Leben über die Grenzen des menschlich Möglichen wirkte. Und jetzt könnte man denken, okay, alles gut, ab nach Hause. Nein, Naaman kommt nochmal zu Elisa. Und das erinnert uns vielleicht an die Szene aus Lukas 17, wo Jesus 10 Aussätzige von ihrem Aussatz heilt. Er schickt sie auch weg, dass sie zu einem anderen Fluss gehen. Und wie viele meinen, sie kamen von denen wieder zurück? Vielleicht waren es 9 oder 8 oder 5. Genau einer kommt zurück. Die anderen 9, für die ist es so, okay, wunderbar, wie erwartet, ich kann jetzt mein Leben leben. Aber der eine kommt zurück. Und dieses Zurückkommen, auch bei Naaman, das drückt eigentlich diese tiefe Dankbarkeit aus. Er nimmt es nicht als selbstverständlich. Er weiß, was für ein großes Wunder da gerade passiert ist, womit er nicht gerechnet hat. Er drückt seine Freude und seine Dankbarkeit aus, indem er nochmal zurückkommt. Er hätte sich diesen Umweg von 80 Kilometern auch sparen können. Aber er möchte seine Dankbarkeit ausdrücken. Und diesmal tritt er dem Propheten sogar von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Jetzt kommt Elisa raus. Aber aus dem Zeugnis von Naaman in Vers 15 erfahren wir auch, dass außer der Heilung von seinem Aussatz noch etwas weiteres geschehen ist. Und das ist eigentlich ein noch viel unfassbareres Wunder als die Heilung vom Aussatz. Und das wollen wir uns jetzt in dem letzten, im vierten und letzten Punkt anschauen, ein noch unfassbareres Wunder. Und ich lese nochmal Vers 15 und dann bis 19. Und er, also Naaman, kehrte zu dem Mann Gottes, also Elisa, zurück. Er und sein ganzes Gefolge, und er kam und trat vor ihm und sprach: Sieh doch, ich erkenne, dass auf der ganzen Erde keinen Gott gibt, als nur in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk von deinem Knecht. Aber er sprach: So wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, aber Elisa verweigerte sich. Da sprach Naaman: Wenn nicht so, werde deinem Knecht die Last eines Maultiergespanns Erde gegeben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer opfern, sondern nur dem Herrn in dieser Sache. Aber in dieser Sache wolle der Herr deinem Knecht vergeben. Wenn mein Herr, also der König von Syrien, in das Haus Rimmons geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meine Hand, und ich beuge mich nieder im Haus Rimmons, ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus Rimmons, so möge doch der Herr deinem Knecht diese Sache vergeben. Und Elisa sprach zu ihm: Geh hin in Frieden. Und Naaman zog von ihm weg eine Strecke des Weges. Das weitaus größere Wunder, was Naaman hier widerfährt, ist, dass er erkennt, dass der Gott Israels der einzige Gott auf der Welt ist. Was für ein Gegensatz, wenn wir uns vorstellen, was für ein Bekenntnis Syrer eigentlich heutzutage abgeben würden, wenn sie so etwas sagen. Sie würden eher sagen, es ist kein Gott außer Allah, was das Bekenntnis der Muslime ist. Allah gab es damals noch nicht. Das heißt, der Naaman hat nicht Allah gedient, aber er hat anderen Götzen gedient. Und das Verhalten von Naaman zeigt, dass er es wirklich ernst meint. Sein Bekenntnis ist nicht nur dahergesagt, sondern es ist das, was in seinem Herzen passiert ist. Er hat gemerkt, dass er nicht nur von seinem Aussatz geheilt wurde, sondern er hat erlebt, dass sein Herz verändert wird. Gott hat ein sehr viel größeres Problem in seinem Leben gelöst. Und das ist das Problem der Sünde. Bevor wir uns dem zuwenden, wollen wir noch einmal kurz zurückblicken. Wir hatten erstens gesehen, dass Naaman ein unlösbares Problem hatte. Aussatz. nicht heilbar, eine Qual. Dann zweitens kam er zu Elisa, wurde enttäuscht, seine Erwartungen wurden nicht erfüllt, weil Elisa ihm eine undenkbare Lösung vorgeschlagen hat. Er sollte sich in einem Fluss untertauchen und sollte geheilt werden. Eine undenkbare Lösung für ihn. Aber als er doch gehorsam war, erlebte er drittens ein unfassbares Wunder. Er wurde wirklich geheilt. Kein Aussatz mehr da. Das ist das, was wir bisher gesehen hatten. Und zwischen dem Aussatz von Naaman und der erwähnten Sünde können wir erstaunliche Parallelen ziehen. Egal, was wir erreichen, egal, wie gut oder wie schlecht wir sind, egal, wie wohlhabend wir sind, wie anerkannt wir sind, die Sünde ist das große Aber im Leben eines jeden Menschen. Sie macht alles kaputt. Vielleicht merken wir das nicht immer. Aber spätestens, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, wird jedem das Problem bewusst sein, wie gravierend Sünde ist. Und wie endgültig Sünde ist. Sie macht alles kaputt und stellt uns Menschen vor ein unlösbares Problem. Und Paulus sagt im Neuen Testament, in Römer 3, ab Vers 9, was nun, haben wir einen Vorzug, also als Juden, durchaus nicht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen, also Heiden, zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht, alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden, da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Endgültig. Kein Mensch ist vor Gott gerecht. Sünde ist die große Schuld, die wir als Menschen vor Gott haben. Sie ist die Rebellion gegen ihn und die Ablehnung von ihm als persönlichen Gott. Und in diesem Zustand ist von Geburt an jeder Mensch. Die Bibel macht sehr deutlich, dass die Konsequenz für Sünde die ewige Trennung von Gott ist. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Zum einen der physische, der mit dem Sündenfall im Garten Eden in die Welt gekommen ist, aber auch der endgültige Tod nach dem Sterben, die ewige Trennung von Gott. Was für eine hoffnungslose Situation. Schlimmer noch als der Aussatz von Naaman, weil hier geht es nicht um den Körper, hier geht es um die Seele. Hier geht es nicht um die 80 Jahre auf der Erde, sondern hier geht es um die Ewigkeit nach dem Tod. Aber es gibt Hoffnung. Und Gott selbst hat einen Weg bereitet, der eine Heilung von der Sünde möglich macht. Und wie es auch bei Naaman nur einen Weg gab, von seinem Aussatz geheilt zu werden, wo kein Platz war für eigene Vorstellungen und Pläne, so gibt es das auch nicht bei dem Weg, den Gott vorgesehen hat. Wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen und müssen ihm vertrauen. Und dieser einzige Weg, den Gott vorbereitet hat, ist sein Sohn Jesus Christus, der als Mensch in diese Welt hineingeboren ist. Und damit sind wir bei Weihnachten, woran wir in den nächsten Tagen besonders denken wollen. Aber es reichte nicht nur, dass Jesus geboren wurde. Weil wir führen uns nochmal den Vers aus Römer 6 vor Augen, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, das muss aufgelöst werden. Weil Jesus einfach nur geboren wird, dann ändert sich erstmal nichts bei diesem Urteil. Weil es immer noch diese Strafe, den Tod, den gibt es noch. Und um zu verstehen, wie unsere Sünde und Jesus als Gottes Lösung zusammenpassen, wollen wir uns zwei Verse aus dem Markus-Evangelium vor Augen führen. Und damit kommen wir, wie anfangs versprochen, zu der Brücke und der Verbindung zwischen Naaman und Johannes dem Täufer und letztendlich zu Weihnachten. Markus 1, ich lese den Vers 4 und dann den Vers 9. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das ganze jüdische Land ging zu ihm hinaus und wurde getauft. Und dann Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus von Nazareth in Galiläa kam und wurde von Johannes im Jordan getauft. Das ist die Szene. Johannes der Täufer tauft ebenfalls Menschen im Jordan. Und dieses Setting, dass Menschen im Jordan untergetaucht werden, kommt uns bekannt vor. Das ist eine Parallele zu Naaman. Und die Taufe, die Johannes hier praktiziert, ist nicht wie die Taufe zu verstehen, die wir heute praktizieren. Die Taufe heute ist ein öffentliches Bekenntnis, ich gehöre zu Gott, ich stelle mich zu Gott, ich möchte das öffentlich bezeugen und bekennen. Die Taufe des Johannes war eine Bußtaufe. Es war eine Taufe für Menschen, die erkannt haben, ich habe Schuld vor Gott, ich möchte diese Schuld loswerden. Natürlich ist es absurd zu denken, dass ein Waschen in diesem Fluss die Sünde aus mir herausgewaschen hat. Es war auch eine symbolische Handlung. Es hat eine stark symbolische Bedeutung für uns. Denn das Geheimnis liegt nämlich nicht daran, im Jordan zu baden, sondern das Geheimnis liegt in der zweiten Taufe, nämlich der Taufe von Jesus, die Johannes praktiziert. Jesus ist Gott. Jesus ist vollkommen. Er hat keine Schuld. Das heißt, für ihn war letztendlich die Taufe auch völlig fehl am Platze. Es war eine Taufe für Menschen, die gerettet werden wollen. Und deswegen lesen wir an anderer Stelle auch, dass Johannes ihm sagt, warum soll ich dich taufen? Aber in diesem Geschehen finden wir eben diese starke symbolische Bedeutung. Derjenige, der ohne Schuld ist, ohne Sünde ist, der geht in diesen Fluss hinein, wo zuvor unzählige Menschen getauft wurden, die sündig waren. Das heißt, symbolisch gesehen, die ganze Sünde schwimmt in diesem Wasser. Natürlich nicht wirklich, aber das kann man sich so vorstellen. Und dann geht dieser heilige, vollkommene Mensch hinein und nimmt diese Sünde auf sich. Und das macht die Bibel sehr deutlich, dass Jesus die Sünde trägt, dass Jesus ans Kreuz geht letztendlich und stirbt für diese Sünde. Und das finden wir hier in der Taufe angedeutet. Er stirbt nicht für seine eigene Schuld, die hatte er nicht. Aber er stirbt für deine und meine Sünde. Und dieses Kreuz, was das Ziel von Jesus war, als er auf die Erde kam, deswegen gehören auch Weihnachten und Ostern sehr nah zusammen, auch wenn dazwischen 33 Jahre lagen, ist in den Augen vieler Menschen und vielleicht auch in ihren Augen ein sehr unverständlicher Weg, eine undenkbare Lösung. Uns fielen sicherlich geschicktere Methoden ein, wie man es hätte lösen können. Elegantere Methoden, die nicht so etwas Barbarisches wie ein Kreuzestod erfordern. Aber das ist Gottes Weg. Und Gottes Weg ist der einzige Weg. Allein der Glaube und das Vertrauen auf diesen am Kreuz gestorbenen Jesus ermöglicht eine Heilung, eine Rettung von Sünden. Und das ist Gottes undenkbare Lösung für das unlösbare Problem der Sünde. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 23, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß und den Nationen, also den Heiden, eine Torheit. Ein Weg, den man nicht auf Anhieb versteht, der nicht logisch ist. Aber es ist Gottes Weg. Das Evangelium, das Kreuz demütigt uns, weil es nicht unsere Erwartungen erfüllt. Da, auf diesem Weg ist kein Platz für unsere guten Taten. Wir können uns nichts verdienen. Wie auch Naaman seine Rettung nicht kaufen konnte. Elisa hat deswegen auch sein Geld abgelehnt. Er hat zuvor häufig materielle Gaben genommen, als Dank für sein Handeln. Aber hier lehnt er es bewusst ab. Um deutlich zu machen, Gottes Gnade kann man nicht kaufen. Weder für die Rettung, Heilung von Aussatz, noch die Rettung von Sünden. Gottes Gnade ist ein Geschenk. Und Geschenke kann man sich nicht verdienen. Aber zum Ende unseres heutigen Predigttextes überrascht Naaman uns noch einmal. Mit einer sehr ungewöhnlichen Bitte. Er möchte, nachdem Elisa sein Geschenk abgelehnt hat und sagt, ich nehme es nicht an, bittet er, dass er Erde mitnehmen darf aus Israel. Ja, ein sehr recht ungewöhnliches Souvenir. Ich weiß nicht, wie oft sie Erde aus den Ortschaften mitnehmen, wo sie zu Besuch sind, aber er möchte sich einen ganzen Karren voll mit Erde mitnehmen. Und das müssen wir nicht als eigenartige Praktik der Anbetung verstehen, sondern wahrscheinlich soll ihn das einfach erinnern an seine Lebenswende in Israel. Auf dieser Erde will er einen Altar errichten und das würde ihn immer daran erinnern, in Israel habe ich den wahren Gott, den einzigen Gott gefunden. Dort habe ich erkannt, dass es nur einen Gott gibt und nicht viele und dass die Götter Syriens keine Götter sind. Und er macht sehr deutlich, dass es ihm sehr ernst ist. Er möchte keinen anderen Göttern mehr dienen. Er möchte nur noch diesem einen Gott opfern. Wir sehen einen Mann, der verändert ist. Sein Herz ist umgekrempelt, sein Gewissen ist geschärft. Und das sehen wir daran, dass er seine bisherigen Opfer für den Gott Rimmon als falsch einordnet. Also er erkennt, meine vorherige Anbetung war Sünde, war falsch. Aber sein geschärftes Gewissen wird nicht nur an der Beurteilung von seinem alten Leben deutlich, sondern auch an seinem Blick für die Zukunft. Weil er weiß, als rechte Hand des Königs werde ich mit dem König in den Tempel gehen müssen. Ich werde beim König stehen und der König wird sich niederbeugen. Ich werde beiwohnen bei der Anbetung, auch wenn ich selber nicht daran teilnehmen möchte. Und er erkennt, dass das falsch ist. Denn er bittet schon mal vorab um Vergebung dafür. Ja, das lesen wir in Vers 18. Und Elisas Antwort auf diese Frage von Naaman gibt uns einiges zu denken. Das müssen wir abschließend noch klären. Warum erlaubt Elisa, dass Naaman seinen König weiterhin beim Götzendienst begleitet? Warum fordert Elisa nicht radikale Konsequenz? Gib deinen Posten auf, lass es. Geh nicht mit dem König in den Tempel. Ist es vielleicht legitim, wenn ich Götzendienst äußerlich mitmache, wenn ich äußerlich an Sünde teilhabe, aber nicht aktiv? Wenn ich sage, Hauptsache in meinem Herzen ist es richtig. Ich mache nicht wirklich mit, ich bin nur dabei. An anderen Stellen ist die Bibel aber sehr deutlich und deswegen müssen wir hier dieses Gesetz anwenden. Wir legen die Stellen, die nicht so klar sind, mit den klaren Stellen aus. Und wenn wir zum Beispiel das erste Gebot betrachten, du sollst keine Götter neben mir haben. Das ist Gottes Absolutheitsanspruch. Da gibt es keinen Platz für irgendwelche Relativierung. Ja, aber vielleicht ein bisschen. Nein, es gibt keinen Gott außer mir. Und das impliziert auch, hab auch keinen Teil an Aktionen, wo andere Götter verehrt werden. Und wenn Sie noch weitere Beispiele finden wollen, lesen Sie die Könige, lesen Sie die Chroniken. Ganz viele Beschreibungen von Götzendienst in Israel und Gottes Beurteilung. Und auch sehr radikale Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Nur ein Beispiel, Elia, der Vorgänger von Elisa, auf dem Berg Karmel. Dort wird ein Priester von Baal, einem heidnischen Gott, sie dienen dem Baal. Und die Konsequenz am Ende, Elia tötet alle Baalspriester. Einfach um ein Zeichen setzen, es gibt keine Grauzone. Es gibt nur einen Gott und es ist kein Platz für Götzendienst. Es war nicht immer so radikal in der Konsequenz, aber die Grundaussage war die gleiche. Götzendienst wurde in keinster Weise toleriert. Und immer wieder gibt es die Anweisung, räume es aus. Keine Kompromisse. Weil Naaman Elisa aber nicht fragt, ob das Vorhaben in Ordnung ist, ja und sogar selbst davon überzeugt ist, dass es falsch ist, dürfen wir hier Elisas abschließenden Kommentar, geh hin in Frieden, nicht als Zustimmung auslegen. Das würde ihm nicht gerecht werden und das würde auch dem Text nicht gerecht werden. Vielmehr befiehlt Elisa diesem frisch bekehrten Naaman den Frieden Gottes an. Vielleicht vertraute er darauf, dass Gott Naaman schon richtig weiterführen würde. Dass die nächsten Schritte des Glaubens folgen würden. Es war ein Mensch, der gerade erst zu Gott gefunden hat. Und wer weiß, vielleicht musste Naaman auch nie wieder in den Tempel gehen. Einige Zeit später starb der König von Syrien. Ich weiß nicht genau wie später. Aber vielleicht hat Gott es anders geführt. Wir können es nicht letztendlich auflösen, aber auf jeden Fall dürfen wir das hier nicht falsch deuten. Eine klarere Reaktion bezüglich Abgrenzung von Sünde finden wir im Neuen Testament. Und damit möchte ich noch einmal die andere Seite zeigen. In der Apostelgeschichte 19, da sind Menschen, die sind gerade von Zauberei abgekehrt. Viele aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen und berechneten deren Wert und kamen auf 50.000 Stück Silber. Kapitel 19, Vers 19. Das ist die eigentliche Konsequenz, die Gott von uns fordert, wenn wir heute zum Glauben kommen. Radikalen Schnitt. Und im Bedingungs, es waren 50.000 Stück Silber, die verbrannt wurden, quasi, als Wert. Und sie hätten es ja auch verkaufen können. Mit dem Geld was Gutes machen können. Damit wären die Bücher beim Umlauf geblieben. Ja, und die Konsequenz war verbrennen, auslöschen. Oder wie Paulus es in Römer 6 sagt, wir, die wie der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch darin leben? Ja, wie könnten wir? Wie könnten wir damit Gemeinschaft haben? Was wir aber auf jeden Fall bei Naaman festhalten können, ist die Feinfühligkeit seines Gewissens. Und die kontrastiert doch sehr stark die Gottlosigkeit Israels, vor allem des Königs, der in diesem Bericht auftaucht. Naaman, der kein Jude ist, erfährt die Gnade Gottes. Und Gottes Gnade ist auch heute noch größer als unsere menschlichen Grenzen. Und sein Angebot gilt noch heute. Gnade ohne Grenzen. Und wir haben dazu auch den großen Vorteil, dass wir auf das Kreuz zurückblicken. Wir haben den vollständigen Bericht in der Bibel. Jesus ist gestorben. Jesus ist auferstanden. Naaman hatte das nicht. Auch alle im Alten Testament hatten das, wenn überhaupt, sehr ansatzweise. Sie hatten manchmal eine Vorschattung, aber sie kannten nicht das große Bild. Aber die Tatsache, dass es nur einen Weg der Rettung gibt, macht deutlich, dass auch Menschen aus dem Alten Testament letztlich nur aufgrund dieses Kreuzes gerettet werden konnten, auch wenn sie das Kreuz als solches noch nicht kannten. Damit komme ich zum Ende und ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen. Wir durften heute sehen, dass Naaman in zweifacher Hinsicht an einem unlösbaren Problem litt. Zum einen war es der Aussatz, den er selbst nicht in den Griff kriegen konnte, und zum anderen war es die Sünde. Und wenigstens an dem zweiten Punkt stehen wir alle mit Naaman in einer Reihe. Da kann sich keiner rausnehmen. Aber es gibt eine Lösung für dieses Problem der Sünde. Und auch wenn es in unseren Augen eine undenkbare Lösung ist, ist es die einzige. Und diese Lösung heißt Jesus Christus. Wir müssen ihm und seinem Tod am Kreuz vertrauen. Und dann werden wir von der Sünde befreit werden. Wir werden gerettet werden. Und auch für die menschlichen Probleme, die uns begegnen, dürfen wir Naaman als Beispiel nehmen. Auch dort ist Gottes Gnade da. Und auch dort ist Gott der richtige Ansprechpartner und hat Lösungen. Aber es geht nicht nach unseren Wegen, sondern nach seinen Wegen. Und dann haben wir letztes gesehen, dass dieses Vertrauen auf Gott und auf seine Lösungen zu unfassbaren Wundern führt. Für Gott ist nichts unmöglich, nicht einmal das Heilen von unheilbaren Krankheiten. Auch um solche Sachen dürfen wir Gott bitten. Aber das noch unfassbarere Wunder ist, wenn Menschen von Sünde befreit werden. Gottes Gnade kennt keine Grenzen. Und egal, ob sie Jude oder Heide sind, Gott bietet jedem die Chance, seine Sünde loszuwerden. Haben Sie das schon erlebt? Haben Sie Jesus schon gebeten, auch Ihre Sünden abzunehmen? Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich Sie aufrufen, die kommenden Weihnachtstage als besonderen Anlass zu nutzen, darüber nachzudenken, wer ist Jesus? Warum musste er geboren werden? Was ist die Konsequenz für mein Leben? Betrifft es mich? Und wenn du das bereits glaubst, dann sei wie dieses kleine Mädchen, was wir ganz am Anfang der Predigt gesehen haben, die in einem fremden Land unter sehr traurigen Umständen eigentlich lebte und trotzdem ein Wegweiser war. Sie wusste, wo es Rettung für Naaman gab von seinem Aussatz und hat ihm den Weg gezeigt. Und auch du, wenn du das glaubst, weißt, wo es die Rettung von Sünde gibt, wo es diese Heilung gibt, den einzigen Weg. Sei ein Wegweiser für Menschen, die das noch nicht wissen. Und so wollen wir in die Weihnachtszeit gehen mit dieser Perspektive und immer wieder uns bewusst sein, Christus der Retter ist da. Amen.
Sie hörten eine Predigt der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.